Der steht in Johannes 6, die Verse 60 bis 69. Und vorweg noch ein Punkt. Wenn wir von Jüngern hören, da denken wir oft an die 12 Jünger von Jesus. Hier im Text sind mit den Jüngern aber ist ein größerer Kreis gemeint, an Menschen, die auch mit Jesus mitgezogen sind. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Wir sind mitten in unserer Predigtreihe mit dem Titel Jesus fragt nach. Henrik hat das schon angedeutet. Letztes Mal haben wir damit gestartet und auch nächstes Mal, am nächsten Sonntag, wird es noch um eine Frage von Jesus gehen. Jesus hat damals viele Fragen gestellt in einer bestimmten Situation, und sie sollten damals, wie das bei Fragen so ist, in den meisten Fällen zur Reflexion dienen. Und die große Chance ist, dass diese Fragen, die Jesus damals gestellt hat, das heute auch bei uns tun. Ja, nämlich, dass wir selber Antworten darauf finden und über diese Fragen reflektieren. Und am letzten Sonntag ging es um die Frage, warum habt ihr solche Angst? Und heute geht es um die Frage aus dem Text, wollt ihr auch gehen? Und ich habe zwei Punkte für meine heutige Predigt. Und der erste Punkt ist eine echte Herausforderung und der zweite Punkt der entscheidende Unterschied. Also als erstes eine echte Herausforderung. Wir haben diesen Text gehört, vielleicht ein bisschen wahrgenommen, auch wenn es ein bisschen unruhig war. Aber die entscheidende Frage aus diesem Text ist die von Jesus, wollt ihr auch weggehen? Und was dann folgt auf diese Frage von Jesus, ist dieses wunderbare Bekenntnis von Petrus, das wir wahrscheinlich alle kennen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Im Text geht es offensichtlich darum, eine Position zu beziehen. Es geht um unterschiedliche Haltungen zu Jesus. Es geht um Leute, die ihm von jetzt an nicht mehr folgen, und es gibt eben Petrus und die anderen Jünger. Man könnte jetzt vorschnell die Menschen in zwei Kategorien einteilen. Die wahren Gläubigen und die Zweifler. Die, die Jesus folgen und an ihn glauben, ihn erkannt haben, und die, die ihn ablehnen, seinen Worten eben nicht glauben. Entweder oder, schwarz oder weiß, gläubig und ungläubig. Und ich habe letztens eine Predigt genau über diesen Text gehört, und der Pastor hat die Menschen dann auch in zwei Lager eingeteilt. Die einen gehen den schmalen Weg des Glaubens und die anderen den breiten Weg der Welt. Und dann folgte auch noch der passende Bibelvers dazu. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ja. Ich habe dann gleich dieses Bild im Kopf gehabt von diesem schmalen und dem breiten Weg. Gibt so ein Gemälde, der breite Weg, ja, und die ganzen Laster und Sünden der Welt und der schmale Weg, den die Jünger dann gehen. Also das ist so diese Einteilung, die man vorschnell machen kann, wenn man den Text liest. Und natürlich kennt das Neue Testament diese Unterscheidung zwischen Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die eben nicht an ihn glauben. Aber gerade an dieser Stelle sollten wir vorsichtig sein und uns nicht vorschnell zurücklehnen als diejenigen, die diesen Glauben schon gefunden haben, ja, oder vielleicht schon Jahrzehnte haben oder womöglich das ganze Leben lang und schon an Jesus glauben und dann sagen, ja, entweder oder. Ja, so ist das nun mal. Wir sollten uns wenigstens die Mühe machen und nachvollziehen, warum die Menschen damals eine Entscheidung gegen Jesus getroffen haben und warum Menschen das heute tun. Und wenn man diesen Text hört, dann muss man einfach ein bisschen den Kontext beleuchten, angucken und lass mich das mal machen. Also gucken, was damals passiert ist und was vor dieser Entscheidung, die hier beschrieben wird, eigentlich gesagt worden ist, was da passiert ist. Warum sagen einige Leute, ey Jesus, das ist zu viel, ja? Was du hier sagst, das passt nicht in unseren Kopf, das können wir nicht nachvollziehen, das ist eine harte Rede. Die Situation von damals war die, dass die Menschen ein großes Wunder erlebt haben. Einen Tag vor dieser Entscheidung für oder gegen Jesus. Jesus hat 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt gemacht. Dann trennen sich die Leute, die Jünger fahren auf den See und dann kommt diese Geschichte, die gerade am letzten Sonntag Thema war, dieser Sturm. Die Jünger allein auf dem See, Jesus kommt zu ihnen, stillt den Sturm, er ist mit ihnen auf dem See und dann stellt er diese Frage, um die es letztes Mal ging, warum habt ihr solche Angst? Und am nächsten Tag kommen die Menschen wieder zu ihm und sind nach diesem Wunder voller Begeisterung, neugierig, voller Erwartung. Was passiert hier? Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Rabbi? Was hat er zu sagen? Warum kann dieser Jesus Wunder tun? Und mit dieser großen Erwartung kommen sie zu ihm und sie fragen dann auch direkt. Ja, ich sage es mal mit meinen Worten, was ist das? Was bist du für ein Typ? Ja. Wie kannst du solche Dinge tun, die du tust? Und die Antwort von Jesus ist, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das hört sich in unseren Ohren, ja, 2000 Jahre später gut an. Und wir können das einsortieren und wissen, was damit gemeint ist. Was haben die Leute damals gedacht? Die haben gedacht, was sagt er hier? Er sagt, er ist vom Himmel gekommen? Bitte? Der ist doch mit uns aufgewachsen. Mit ihm haben wir zusammen in der Schule gesessen. Einer hat vielleicht gedacht, mit ihm habe ich zusammen die Lehre des Zimmermanns gelernt. Der kommt doch aus unserem Dorf. Und jetzt redet er davon, dass er vom Himmel gekommen ist? Sie kannten ihn alle, seine Familie. Er war unter ihnen aufgewachsen. Sie wussten, wer er ist. Und jetzt passieren hier diese sonderbaren Dinge. Und dieser Sohn Josefs wirkt auf einmal ein großes Wunder. Die Reaktion wird im Text so beschrieben. Da murrten die Juden über ihn und sagten, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Wir wissen das alles 2000 Jahre später. Wir können das deuten, wir haben die Bibel, wir haben die Verheißung aus dem Alten Testament. Wir haben das Neue Testament mit seiner theologischen Tiefe, die Briefe des Paulus, für uns ist das alles klar. Jesus wurde von Maria geboren, Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, Josef war eigentlich gar nicht der Vater. Aber den Menschen damals war das eben nicht klar. Auf einmal tritt dieser Jesus aus seiner für alle bekannten Rolle des Sohnes von Josef und Maria raus und tut hier wundersame Dinge. tritt auf als Rabbi, er sucht sich Schüler, die ihm nachfolgen, er redet von seiner Lehre, von dem Joch eines Rabbi, er tut Wunder und predigt. Allein das alles nachzuvollziehen, ist eine echte Herausforderung. Jemanden, der unter ihnen aufgewachsen ist und gelebt hat, plötzlich so zu sehen, als jemanden, der sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Ich finde, das sprengt doch unser menschliches Denken, oder? Ich meine, es ist jetzt irgendwie blöd, das zu vergleichen, aber stellt euch vor, einer von unserer Gemeinschaft steht auf und sagt, ich bin übrigens, ja, klingt, ist jetzt irgendwie blöd zu sagen Jesus, aber ich bin übrigens der zukünftige Bundespräsident, ja? Wir haben ja schon Schwierigkeiten damit, wenn Lieder, die wir kennen, plötzlich anders gespielt werden. Ja, Jesus, wir sehen auf dich. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist. Ja, das kenne ich seit 31 Jahren anders. Und jetzt wurde es so gespielt. Und wir denken, naja, ist ja komisch. Es geht noch weiter mit der echten Herausforderung für die Jünger, für die Leute damals. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wir haben den Tod Jesu am Kreuz im Kopf. Die Reaktion der Juden, da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jetzt mal die Frage an euch. Könntet ihr das erklären, was hier gemeint ist? Ich lese das nochmal vor. Wer von diesem Brot isst, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Für das Leben der Welt. Ich könnte jetzt das Mikrofon nehmen und rumgehen. Erklärt das mal jemand, der keine Ahnung hat von Kreuz und Auferstehung, vom Sühnetod und stellvertretenden Leiden Christi. Ja, und der von der tiefen Bedeutung des Abendmahls keine Ahnung hat. Und dann sagt Jesus noch was. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wisst ihr, was nach den Gesetzen, den Geboten des Mose verboten war? 3. Mose 17. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele. Darum habe ich zu den Kindern Israels gesagt, niemand von euch soll Blut essen. Auch der Fremde, der sich in eurer Mitte aufhält, soll nicht Blut essen. Und was sagt Jesus jetzt? Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Das, was Jesus hier sagt, ist eine echte Herausforderung. Das ist gegen alles, was man damals denken konnte. Und wir als Christen 2000 Jahre später sollten an dieser Stelle die Weisheit besitzen, lieber zu schweigen, anstatt vorschnell das Urteil zu fällen über die ungläubigen Juden, die sich hier von Jesus abwenden und ab dieser Stelle nicht mehr mit ihm gehen wollen. Ist denn das alles klar, was wir glauben? Könntet ihr erklären, warum Jesus am Kreuz sterben musste? Warum sein Blut fließen musste, damit wir leben? Was bedeutet es hier, wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Oder nehmen wir die Frage, die auch die Menschen heute stellen, ja, die vielleicht nicht so kirchlich sozialisiert sind. Warum lässt Gott Leid zu? Warum greift er nicht ein? Warum hat er den Holocaust nicht verhindert? Wo ist er denn jetzt? Dazu ein passendes Zitat. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, wo ich manchmal denke, ey Leute, ich kann es nicht mehr hören. Aber wisst ihr was? Eigentlich kann ich diese Menschen verstehen, die das fragen. Und ich könnte natürlich Argumente finden, warum es Leid gibt auf dieser Welt. Und warum Gott das zulässt. Ich könnte das erklären, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und wie der erste Mensch damals gehandelt hat und dass Gott den Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat und so weiter und so weiter. Aber wenn ich das unendliche Leid auf dieser Welt sehe, die Grausamkeiten, Menschen, die einsam sterben, gequält werden, dann schweige ich lieber. Weil für mich auch an vielen Stellen Fragen offen bleiben. Ich kann es theologisch erklären. Aber ich muss gestehen, an manchen Stellen verstehe ich Gott nicht. Und dann verstehe ich, dass Menschen Schwierigkeiten haben, an einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit zu glauben. Und ich verstehe auch, dass die Menschen von damals auf diese Worte von Jesus mit Ablehnung reagieren und sagen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Also eine echte Herausforderung, mein erster Punkt, mein zweiter Punkt. Der entscheidende Unterschied. Wollt ihr auch gehen, fragt Jesus hier seine Jünger. Um diese Frage geht es. Und Petrus, als der Redeführer der 12, sozusagen der Klassensprecher der Jünger, antwortet weise. Und noch heute rühmen wir ihn für seine Antwort. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Mir fällt dann gleich das passende Lied dazu ein, wir werden das nach der Predigt singen. Meine Frage ist, warum sagt Petrus das hier eigentlich? Denn auch er kannte die Speisevorschriften und die Gesetze wie alle anderen Juden auch. Auch er durfte kein Blut trinken. Auch er wird eigentlich große Schwierigkeiten mit den Worten von Jesus gehabt haben. Und trotzdem spricht er dieses Bekenntnis, warum? Warum sagt Petrus hier, du bist der Heilige Gottes, du bist der Messias? Warum glaubt Petrus und viele Juden lehnen ihn ab? Der Bibeltext gibt zwei mögliche Antworten. Antwortmöglichkeit 1, der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Theologische Deutung, darum ging es ja vorhin, von Hendrik. Die Juden denken menschlich, Petrus ist vom Geist erfüllt und deshalb sagt er das hier. Gott öffnet also einigen Menschen wie Petrus das Verständnis für das, was seine Worte bedeuten, anderen nicht. Ist das die Antwort, warum Petrus dieses Bekenntnis spricht und viele Menschen ihn ablehnen? Ich glaube nicht. Antwortmöglichkeit 2 aus dem Text. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Ähnlich wie beim ersten Mal. Gott gibt also dem einen das Verständnis für den Glauben, den anderen nicht. Dann ist, wenn man logisch weiterdenkt, der Glaube und der Unglaube Schicksal, oder? Oder man müsste mehr sagen, vorherbestimmt. Würfelt Gott? Der eine soll glauben, der andere nicht? Nein. Ich glaube, keine Antwortmöglichkeit stimmt. Meine Deutung ist folgende. Petrus sagt diese wunderbaren Worte, weil er sich auf Jesus eingelassen hat. Und zwar, obwohl sein Verstand etwas anderes sagt. Lass mich das erklären. In Lukas 5 wird beschrieben, wie Petrus und Jesus das erste Mal nicht aufeinandertreffen, aber das erste Mal ins Gespräch kommen. Ich lese das mal vor. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Die Aufforderung von Jesus ist, wie soll man sagen, verrückt. Und Petrus sagt das auch. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Mit anderen Worten, wir werden auch jetzt nichts fangen. Es ist unmöglich. Es ist Tag und es ist mitten im See. Ja? Mitten auf dem See fängt man nichts. Am Tag. Aber, und dann kommen die entscheidenden Worte von Petrus: Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das heißt, Petrus lässt sich an dieser Stelle auf Jesus ein, obwohl es gegen seinen Verstand ist. Obwohl es verrückt ist, lässt er sich auf Jesus ein. Ich will es wenigstens probieren. Ich verstehe es nicht, ich habe noch viele Fragen, aber ich lasse mich auf Jesus ein. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und wir kennen wahrscheinlich die Geschichte. Dann passiert ein großes Wunder, die Netze sind voller Fische, sodass die Netze fast kaputt reißen. In dem Moment begreift Jesus, wer da vor ihm steht. Der Heilige Gottes, der Messias. Mitten auf dem See hat Petrus eine unglaubliche Gottesbegegnung. Und er fällt Jesus dann zu Füßen, betet ihn an und sagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Du bist Gott, du bist heilig. Ich bin ein Sünder, wir passen eigentlich nicht zusammen. An dieser Stelle, berichtet in Lukas 5, lässt Petrus sich auf Jesus ein. Auf den, um es mit dem heutigen Text zu sagen, auf den, der vom Himmel gekommen ist. Und dieser Heilige Gottes ruft ihn dann in seine Nachfolge. Und dann folgen Heilungen, die Hochzeit zu Kana, Austreibung von Dämonen, die Stillung des Sturms, die Speisung der 5000. Predigten und unter anderem diese Auseinandersetzung mit den Juden, mit der wir uns eben beschäftigt haben. Petrus hatte einen riesigen Vorsprung. Diese Gottesbegegnung auf dem See, bei diesem Fischfang. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Petrus die Sache mit dem Fleisch, ja, und dem Bluttrinken nicht kapiert hat. Aber er hat sich vorher auf Jesus eingelassen. Und dann ist er in Jesus, dem allmächtigen Gott, begegnet. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Heute Morgen war ich an der Hindenburg-Schleuse in Anderten. Und da war reger Betrieb. Letzte Woche war ich mit meinen Kindern da. Da war noch eine Schleuse gesperrt. Und jetzt fuhr ein Schiff rein und das andere fuhr wieder raus. Also es war tierisch viel los. Und ich hatte so meine Predigt im Kopf und dachte, das ist eigentlich ein gutes Bild. Der Kapitän, der da vor der Schleuse steht, der kann sagen: Ich verstehe das hier alles nicht und ich lasse mich jetzt nicht darauf ein. Der Fluss geht hier zwar nicht weiter, aber ich fahre nicht weiter. Ja? Dass es hier ein Gefälle gibt und das eine Wasser höher ist als das andere, das interessiert mich nicht. Nein, der Kapitän muss sich darauf einlassen, ja? Und er muss mit seinem Schiff da reinfahren. Und dann geht das Tor zu und dann steigt das Wasser und irgendwann hat es das gleiche Niveau und dann kann er weiterfahren. Anders geht es nicht. Wir müssen uns auf Jesus einlassen und die Menschen müssen das heute auch tun. Und auch nach 31 Jahren meines Christseins sind bei mir einige Fragen offen. Und wenn ich mit Leuten manchmal rede und diskutiere, ich habe keine Antworten. Und ich verstehe manchmal, dass das riesige Leid, wenn Menschen selber etwas erleben in ihrem Leben, was sie nicht kapieren können und wo sie sagen: Ey Gott, warum hast du das zugelassen? Theologisch kann man da diskutieren und Antworten finden. Ist aber dann an der Stelle gar nicht wichtig. Ich wünsche mir, dass Menschen, die Fragen haben, und auch wir, dass wir uns auf Jesus einlassen. Ja, und dass wir mit unserem Garn, der so schwer zu lenken ist, je älter man wird, dass wir uns auf Jesus einlassen. Und dann erleben, ja, so wie Petrus, wie schön das eigentlich ist. Petrus spricht hier ja davon, du hast Worte des ewigen Lebens. Und auch wenn wir als Christen oft immer an das ewige Leben denken, also zeitlich, dann ist das im Neuen Testament eigentlich ein Qualitätsbegriff. Ja, es gibt zwei Worte im Griechischen. Das eine ist das Bios, ja, Biologie, und das andere ist das Zoe. Und das Zoe, das hier steht, das spricht von einem Leben in Qualität, in Fülle. Und davon spricht Petrus hier, obwohl er eigentlich keine Ahnung davon hat. Aber er ahnt es, ja, weil er sich auf Jesus eingelassen hat. Das wünsche ich mir und euch. Trotz mancher Schwierigkeiten, die vielleicht da sind, die ihr schon erlebt habt oder die vielleicht kommen werden und die ihr auch an anderen seht und wo Fragen offen bleiben, die keine Antworten haben. Aber wo wir uns auf Jesus einlassen oder eingelassen haben. Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für die Geduld, die du mit uns Menschen hast. Und wenn ich mein Leben ansehe, dann bin ich unendlich dankbar, dass du ja, mir Zeit gegeben hast. Dass du immer gewirkt hast durch verschiedene Begegnungen mit anderen Menschen, dass ich dich irgendwann entdecken konnte und dass ich mich dann auf dich eingelassen habe. Danke dir für die Biografie von denen, die jetzt hier sind, die dich auch erkannt haben. Ich bitte dich, dass wir mit Barmherzigkeit mit Menschen umgehen, die Schwierigkeiten haben, an dich zu glauben. Dass wir für sie beten, dass wir ihr Leben sehen, uns für ihr Leben interessieren. Und dir diese Menschen in deine Hände geben und erwarten, dass du etwas tust und wirkst. Danke für diesen Text und danke, dass du da bist. Amen.